Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Stoner, Frank und Frei hier auf Nuviso. Heute mit wirklich auch wieder einem spannenden Thema, was ich auch schon eigentlich mein Leben lang so ein bisschen auf dem Schirm habe, aber viele Jahre habe ich da gar nicht so richtig weitergedacht. Und jetzt in letzter Zeit habe ich das Thema wieder auf dem Schirm bekommen und das ist hochspannend. Es geht um wirklich ganz grundlegende Fragen des Lebens. Was macht eigentlich uns Menschen zu dem, was wir sind? Was bestimmt unser Handeln? Das ist es die Genetik? Ist es etwas, was uns angeboren ist? Früher hätte man gesagt, was von Gott kommt oder ein astrologischer Imprint. Heute ist es halt Genetik. Ist das, was uns unser Handeln bestimmt? Oder wo es gibt sowas wie Freiheit, wie etwas Individuelles, etwas wie eine Seele? Und welchen Einfluss hat das? Geht also genau um diese Gewichtung, ein ganz alter Streit. Und das Thema, was wir heute schauen, das bietet uns einen Zugang, die Natur des Menschen ein bisschen genauer zu erkennen. Ne? Und das Thema heißt Zwillingsforschung. Zwillingsforschung, das ist richtig spannend, einfach zu gucken, bei Zwillingen, das ist ja was Besonderes in der Natur, es würde auch wahrscheinlich um überhaupt Mehrfachgeburten gehen, aber vor allem geht es um Zwillinge, weil man da halt einfach am meisten drüber weiß. Bei Zwillingen, das ist dieser Sonderfall, da werden ein paar Dinge erkennbar, die wir sonst nicht so leicht sehen, sondern wo du sonst schon ein bisschen tiefer auch in deine eigene Seele reingehen musst, um gewisse Sachen zu erkennen. Aber bei Zwillingen können wir das erkennen. Hochgradig spannendes Thema. Und ich würde sagen, wir greifen einfach mal ein paar Fälle auf heute. Ich habe ja mal ein paar richtig interessante, spannende Fälle mitgebracht, wo man einen enormen Erkenntnisgewinn draus ziehen kann. Das sind nicht alle Fälle fröhlich und nicht alle immer schön, aber es ist wirklich ein spannendes Thema. Zunächst mal gibt es, jeder von euch kennt wahrscheinlich Zwillinge und viele Zwillinge berichten, dass sie haben eine besondere Beziehung zu ihrem Bruder oder Schwester. Das ist eine besondere Beziehung, die oftmals sogar hinausreicht über beispielsweise so kraftvolle Beziehungen wie Mutter-Säugling und so. Die sind auch schon stark, aber bei den Zwillingen ist es oft noch stärker. So. Da gibt es ganz, ganz viele Berichte davon, also Leute, die es einfach erzählen. Ne? Und interessant ist, aber da könnte man auch immer sagen, naja, dass die Leute da so ein Gefühl haben von Zusammengehörigkeit, das ist eher ein vages Gefühl, das heißt jetzt für uns erstmal nichts. Interessant ist dann schon so, was ist mit den Fällen, wo Zwillinge schon kurz nach der Geburt oder in ihrer Kindheit getrennt wurden? Entsteht da auch noch so etwas wie eine Bindung, ja? Also so eine Zwillingsbindung? Ist da noch irgendwas da? Oder sind die dann getrennt und dann, je nachdem, wie du halt sozialisiert, erzogen wirst, in welchem Umfeld du aufwächst, dementsprechend entwickelst du deinen Charakter, deinen Menschen? Oder ist da auch noch so ein Band da? Und da gibt es auch durchaus einige Fälle, die alle auch gut dokumentiert sind. Überhaupt alle Fälle, von denen ich euch heute erzähle, sind sehr gut dokumentiert. Man hat in den 70er und 80er Jahren intensiv Zwillingsforschung betrieben. So Universitäten haben dort direkt danach gesucht, nach solchen Fällen, wo die eben in ihrer Kindheit getrennt wurden und damit dann geforscht. Das heißt, all diese Fälle, die ich euch heute berichte, die sind gut dokumentiert, es ist wasserdicht. Und eine von der Story, die ich jetzt am Anfang erzählen will, davon gibt es hunderte. Das ist einfach der Fall, zwei Mädchen, die bei der Geburt getrennt wurden. In Amerika, einfach aus sozialen Gründen. Die Mutter sozial schwach, konnte die Kinder nicht erziehen und gibt dann die Kinder nach der Geburt ab. Aber die werden eben nicht als Zwillinge zur Adoption gegeben, sondern einzeln. Ja. Und das diese eine junge Frau. Und die hat eben schon ihr ganzes Leben, hat die dieses Gefühl, dass da irgendwas fehlt. Und das ist ein bestimmendes Motiv ihrer ganzen Kindheit und ihrer Jugend, diese Suche nach dem Fehlenden, obwohl sie gar nicht weiß, was es ist. Und das äußert sich schon, dass sie halt immer ganz enge Bindungen sucht, Freundschaften schließen will, also die über so normales Maß an Kinderfreundschaften hinausreichen. Und das geht bis in ihre Studienzeit so. Und schon in ihrer Teenagerzeit häufen sich so Situationen, wo sie Leuten begegnen, Menschen begegnen, die sagen, sag mal, ey, dich kenne ich doch, du bist doch Amy. Nein, sie ist nicht Amy. Ja? Und das war schon komisch. Aber dann, als sie dann das Studieren anfängt, dann trifft sie einen jungen Mann in einem Lokal, so in einer Bar. Und der Typ sagt so, ey, ich wette mein ganzes Geld, dass du verwandt bist mit Amy so und so. Und der kennt diese andere Frau. Und der stellt sozusagen den Kontakt her, der gibt dir die Telefonnummer und sagt, ey, ruf da mal an, du, bestimmt bist du mit der verwandt. Irgendwie. Und ja, diese eine Frau ruft dann die andere an. Und die fragen sich dann nur, wo bist du geboren, wann bist du geboren, okay, passt alles. Und dann machen sie ein Treffen aus. Und sie treffen sich und sie schauen sich an und es gibt diesen zauberhaften Augenblick, die schauen sich an, da passiert was. Und dann fallen die sich in die Arme und sind dann für ihr Leben lang halt glücklich. Und diese ganze, das, was jahrelang gefehlt hat, ist auf einmal da. Also so beschreiben die das subjektiv. Das können wir natürlich immer noch von außen sagen, so als Wissenschaftler, naja, das ist halt deren subjektives Gefühl und so. Und das ist schwierig, da jetzt irgendwelche Schlüsse draus zu ziehen. Mag sein, dass die das so gefühlt haben, aber warum die sich da einsam gefühlt haben, das kann natürlich ganz andere Dinge haben. Aber in der Realität von diesen Zwillingen, und da gibt es hunderte Geschichten, ist es etwas Wirkliches. Die hatten sozusagen immer die Sehnsucht in dem Augenblick, wo die sich begegnen, wow, da passt was zusammen. Aber wie gesagt, man könnte noch sagen, es ist nur zu vage. Aber da gibt es noch krassere Geschichten. Zum Beispiel die Story von, wie heißen die, Rick und Ron Lemon. Das sind zwei Amerikaner. Und die Story, um die es geht, hat in den 90ern sich abgespielt. Und das sind auch Zwillinge, die auch ihr Leben lang zusammen leben. Enge Bindung, aber beide führen auch ihr eigenes Leben, sind Individuen. Und als sie dann junge Männer werden, studieren sie, finden ihren Beruf. Und für den einen Zwilling ist es halt so, dass ihn sein Beruf nach Afrika führt. Er soll mal über längere Zeit, so für 3-4 Monate, ein Projekt in Afrika begleiten. Und das ist das erste Mal, wo die sich wirklich trennen. Also, dass die sich nicht jeden Tag oder jede Woche sehen. Also, dass sie halt wirklich, oh, der ist in einem anderen Erdteil. Das schmerzt die eh schon. Ne? Aber gut, das ist halt manchmal so, kann er nicht sein Leben lang da zusammenhängen. Ne? Also geht der eine nach Afrika, macht den Beruf und er ist nach Angola gekommen. Und in der Zeit, Anfang 90er Jahre, war Angola ein ziemlich unsicheres Land. Bürgerkrieg, Probleme. Und tatsächlich passiert es, der Mann wird Opfer eines Verbrechens. Er wird von einem Einbrecher wird er erschlagen, auf brutale Art und Weise. Wird also physisch erschlagen und stirbt. Jetzt der andere, der in Amerika ist, der beschreibt, dass er eines Nachts aufwacht, 3 Uhr morgens oder so, mit sein ganzer Unterleib und sein Bauch verkrampft sich total. Und er windet sich in seinem Bett und er hat Riesenschmerzen so und boah, kriegt auch Panik. Also, was ist los mit deinem Körper? Hey, sterbe ich jetzt? Keine Ahnung. Und ja, am nächsten Tag geht er dann zum Arzt, lässt sich untersuchen, die checken alles durch. Nö, Körper, alles normal. Er hat auch keine Schmerzen mehr, es war nur da mitten in der Nacht. Ja. Und dann erfährt er ein paar Tage später, erfährt er von dem Tod von seinem Bruder. Und er stellt es fest, als er so die Timeline so ein bisschen so anguckt, das sind auch Zeitunterschiede und so, stellt er fest, dass in dem Augenblick, wo sein Bruder Opfer eines Verbrechens wurde, er in Amerika dort mitten in der Nacht aufwacht unter diesen Schmerzen. Also das ist ja schon interessant. Ich meine, das spricht doch dafür, dass es dort ein Band gibt zwischen den beiden, was über diese räumliche Entfernung Amerika-Afrika entsteht oder besteht, besser gesagt. Das ist ein Band zwischen den beiden. Und wenn es ein feinstoffliches Band gibt, etwas, was nicht körperlich ist, etwas Feinstoffliches, dann reden wir dann von dem, was man Seele nennt oder sowas. Dass es also eine telepathische Verbindung gibt. Das ist eigentlich für die meisten Menschen von uns eine relativ banale Feststellung. Die meisten von uns haben das in ihrem Leben schon das ein oder andere Mal erlebt, dass es so telepathische Phänomene gibt, dass du an einen denkst und der denkt auch gerade an dich oder dass man sich trifft und solche Dinge, diese ganzen Zufälle so. Und ja, die Frage, um die es hier geht, ist das jetzt, gibt es ein solches Band? Oder sind es halt einfach nur Zufälle so und wir werten die halt so auf. So würden die Mainstream-Wissenschaftler argumentieren. Denn in unserem Weltbild darf es sowas ja nicht geben. Es kann keine Telepathie geben. Weil wenn es Telepathie gäbe, dann würde das ja der Beweis sein, dass es mehr gibt als die rein biochemische, materielle Zusammensetzung des Menschen. Dass da irgendwas anderes ist. Wie du es dann nennst, ist dann egal. Ob du das dann Geist nennst oder seelisch, telepathisch, Seelenverbindung, ist letztens gleich. Aber es würde eben den Beweis geben, dass der Mensch nicht nur dieses Materielle hat, sondern dass er dieses Geistige sich auch in Verbindung begeben kann. Und das ist dieses heiße Thema so. Tatsächlich ist es so, dass die Wissenschaft, wenn jetzt Psychiater und so weiter damit beschäftigen, mit diesen Fällen, die machen das ja auch Zwillingsforschung, dann kommen die zur Erkenntnis, naja, also diese Story von Rick und Ron Lemon, das ist halt Zufall. Der hat halt zufällig in der Nacht halt, aus welchem Grund hat es halt da gezwickt? Kennt man. Ja, manchmal ist halt der Körper irgendwelche Unzulänglichkeiten. Das hat aber nichts mit seinem Bruder zu tun. Das ist reiner Zufall. Und ob die Timeline überhaupt stimmt, wahrscheinlich hat er sich das dann selbst so dorthin geschoben. Weil so, es gibt viele so Verhaltenspsychologen, die argumentieren, das ist auch nicht ganz verkehrt, dass wir Menschen natürlich auch nach Mustern suchen in dem, was passiert. Also wir suchen auch nach, ey, das sind Sachen gemeinsam. Der hat das gleiche Hemd an wie ich, ey, cool und so. Ja. Also wir suchen nach diesen Mustern und wenn wir welche finden, dann, so argumentieren die, dann würden wir das für was Besonderes halten. Hurra, ey, das kann ja kein Zufall sein, dass wir heute den gleichen Gedanken haben oder sowas. Ja. So wird da argumentiert. Und okay, ich bin da durchaus bereit, das auch so darüber nachzudenken. Ja, das ist wahrscheinlich schon so, dass wir Menschen auch gerne projizieren. Wir projizieren auch was raus. Und war einfach gesagt, wir machen uns die Welt auch ein bisschen, wie sie uns gefällt. Ja. Das ist auf jeden Fall auch so. Und das muss man immer bedenken. Ja. Dennoch würde ich sagen, so ein Fall wie Rick und Ron Lemon, das weiß ich nicht, ob man das dann noch abtun kann mit Zufall. Also es ist halt die Lebensrealität von diesen Menschen. Aber die Wissenschaft sagt, naja, das bildest du dir allein. Okay, aber mag sein, dass es immer noch ein bisschen schwammig ist, aber es gibt halt echt noch ein paar weitere Beispiele, die das noch deutlicher machen, um was es hier geht. Und oft sind diese Beispiele auch nicht unbedingt schön. Um was es mir hier geht, ist festzustellen, dass es bei Zwillingen auffallend oft, nicht immer, aber oft eine ganz besondere Bindung gibt. Diese sogenannte Zwillingsbindung oder wie man es auch nennen mag. Ja? Und die ist für die meisten Zwillinge ist das angenehm. Es ist einfach erfüllend. Hey, wow, das ist halt echt einfach ein Mensch im Leben, der ist dein bester Freund, der versteht dich, der schwingt mit dir auf einer Wellenlänge oder so. So würden wir das beschreiben. Für die meisten Menschen ist das super so. Aber es gibt auch Beispiele, wo das zu einer Tragödie wird, wo das zu einer psychischen Belastung wird. Aber diese Fälle sind manchmal noch beispielhafter, um zu zeigen, dass es eine Verbindung gibt. Auch wenn die in dem Moment für die Menschen vielleicht gar nicht so gut ist. Dafür dient als Beispiel die Geschichte von den Silent Twins. Unter dem Namen werdet ihr es auch finden, wenn ihr das ein bisschen nachrecherchieren wollt. Silent Twins, da gibt es auch mehrere Dokus. Das meiste ist auch, glaube ich, auf Englisch, aber egal, könnt ihr finden, die Silent Twins. Das sind zwei Mädchen, die sind in den 60er Jahren geboren. Die sind, glaube ich, geboren in Barbados, also in der Karibik. Die sind dunkle Hautfarbe und kommen dann als Kinder schon irgendwie nach England oder nach Wales oder sowas. Wir reden von 60er Jahre. Und damals gab es noch nicht so viel Kinder mit dunkler Hautfarbe in Wales. Und ich erzähle es deswegen, weil das zieht man heran als Erklärung, dass diese Kinder halt in einer Umgebung gekommen sind, wo sie gemerkt haben, sie passen eigentlich nicht richtig rein. Oder wo sie vielleicht sogar die Umwelt als feindlich erlebt haben, wo sie vielleicht als Kind schon viel dumme Sprüche, Diskriminierung, Mobbing, was auch immer so abbekommen haben. Also man führt es halt heran. Diese Silent Twins, was macht die so besonders? Das sind zwei Mädchen, und die haben schon im Kleinkindalter haben die ihre eigene Sprache entwickelt. Und tatsächlich haben die dann über Jahrzehnte hinweg mit niemandem anderen gesprochen. Auch nicht mit ihren Eltern, mit niemandem anderen, sondern nur miteinander. Und auf eine eigene Sprache, die auch kein Mensch verstanden hat. Die haben auch nie irgendein anderes Wort gesagt, also in Englisch oder sowas. Ja, sondern sind extrem aufeinander fixiert gewesen. Bei denen ging das so weit, dass die keine Individuen mehr waren. Die konnten nur noch miteinander. Aber es ist dann auch so eine Art Hassliebe daraus entstanden. Die konnten nur miteinander, aber sie konnten auch nicht mehr miteinander. Wie soll ich das sagen? Bei denen, die sind so ineinander getuned, dass sich auch negative Gefühle hochpushen sozusagen. Ja? Und die sind dann, man kann das glaube ich wirklich so sagen, gemeinsam wie in einer Art Psychose auch abgedriftet. Waren dann auch lange Zeit immer wieder in Behandlungen und hin und her. Und in ihren eigenen Worten hat die eine das auch so beschrieben wie, ey, die andere, es ist ein permanenter Schatten auf mein Leben. Ich kann nichts Eigenes machen, weil immer diese andere da ist, in einem drin. Also das ist eine ganz besondere Konstellation. Und es ging bei denen so weit. Das ist wirklich ein tragischer Fall, echte Tragödie im Leben, dass sie dann beschlossen haben, da waren die dann schon Erwachsene, dass sie dann beschlossen haben, eine muss gehen. Eine muss gehen, damit die andere überhaupt leben kann. Und dann haben die einen Deal abgemacht. Und tatsächlich ist es dann genauso gekommen, nachdem die diesen Deal gemacht haben, ist eine von den beiden in ein Krankenhaus gekommen und ist innerhalb der nächsten Tage gestorben. Die waren damals in den 20ern oder Anfang 30 oder so. Das ist eine völlig gesunde Frau und jetzt körperlich gesund. Und die ist gestorben. Die hat dann die Diagnose? Ein Herzproblem oder so. Irgendwann hat das Herz aufgehört zu schlagen. Die hat sich ausgeklingt. Und tatsächlich wo dann die eine gestorben ist, ist die andere, da ist plötzlich wie so ein Knoten geplatzt. Und die hat dann wirklich Schritte unternommen, ein ganz normales Leben zu führen. Die hat nochmal geheiratet, die hat dann selber Kinder bekommen, ist eine Mutter geworden, hat im Grunde genommen halt so ein normales Leben dann geführt. Was vorher absolut undenkbar war, weil die vorher wie so gefangen war in dieser Doppelbeziehung so drin. Ganz normal, also ein bisschen was ist immer noch hängen geblieben, soweit ich weiß, die Sprachprobleme, sie konnte nie mehr richtig sprechen, das hat sich nie mehr so richtig entwickelt. Auch interessante Fragen, wie entwickelt sich Sprache und so weiter, das kam dann nicht mehr, das konnte sie nicht mehr. Aber im Grunde genommen hat die dann ein eigenes Leben geführt. Ich meine, was zeigt uns jetzt dieser Fall? Also aus meiner Sicht wird doch da deutlich, dass zwischen diesen beiden Menschen, dass da eine ganz besondere Synchronisation entsteht. Und die entsteht doch auf einer psychischen Ebene, auf einer feinstofflichen Ebene. Man kann sogar fast sagen, das sind zwei Körper, die aber ein Mensch sind. Die dann das Gleiche auch denken, das Gleiche fühlen. Und dann aber irgendwie zusammen gebunden sind wie ein Fluch. Also es ist auch eine tragische Situation. Das ist auch für Leute wie mich. Also ich bin auch voll Individualist. Das ist eine krasse Vorstellung so. Also in so einer engen Beziehung zu sein, wo du dann eben nicht frei handeln kannst, weil permanent in deinem Kopf auch noch jemand anderes ist. Und das kann natürlich super schön sein, es kann aber auch eben, es kann auch zum Fluch werden. Beides ist denkbar. Mit diesen Silent Twins ist eine traurige Geschichte. Jetzt ist es so, die Wissenschaft, also die herkömmliche Wissenschaft, die auch sich mit diesen Phänomenen beschäftigt, die erklären sich das als, das ist eine reine Genetik. Das ist reine Genetik, die da zusammenbringt. Und da kann ich aber nicht mitgehen, den Schritt. Denn für mich sieht es so aus, wie die synchronisieren sich. Und das ist nicht Genetik, die das nur veranlagt, diesen Lifestyle. Weil wie gesagt, kaum ist die eine weg, kann die andere auch frei aufleben. Es gibt da noch mehrere Beispiele von Zwillingen, die so eng miteinander verschmolzen sind auf einer geistigen, seelischen, feinstofflichen, mentalen, psychischen Ebene, egal wie man es nennt. Darum geht es mir gar nicht, wie du es nennst. Mir geht es nur darum, Zwillingsforschung zeigt, aus meiner Sicht beweist, dass es diese feinstoffliche Verbindung gibt. Und das bringt im Grunde genommen das komplette materielle Weltbild zum Wanken, weil das darf es eigentlich nicht geben. Aber da gibt es so beispielhafte Fälle, ich bringe jetzt hier noch einen, das sind auch wieder zwei Frauen aus England, die Joplin Sisters, so könnt ihr die finden, Greta und Frieda heißen die, glaube ich, Joplin, die Joplin Sisters. Das ist wirklich auch ein ganz besonderer Fall, das sind eigentlich Zwillinge von klein auf zusammen und bei denen hat sich das so, diese Bindung so stark ausgewirkt, die können überhaupt nicht mehr ohne einander. Die haben noch nie einen einzigen Tag getrennt voneinander verbracht. Und das ist für die fallen beide sofort in Hysterie, wenn die eine auch nur aus dem Zimmer rausgeht. Die müssen also ihr Leben lang in einem Zimmer sein. Zu dem Zeitpunkt, da gibt es so eine kleine Doku auch über diese Joplin Sisters. Und zu dem Zeitpunkt, wo diese Doku gemacht wurde, waren die schon reife Damen, also schon in den 50ern oder sowas. Ja. Und die sind wirklich dermaßen verschmolzen miteinander, dass man gar nicht mehr anders sagen kann, hier ist ein Mensch in zwei Körpern. Ich meine, oft genug kennen wir dieses andere Phänomen, auch super interessant. Sowas, was man unter multiple Persönlichkeit nennt. Also gibt es sowas wie mehrere Seelen in einem Körper, mehrere Individuen in einem Körper, mehr Persönlichkeiten in einem Körper? Okay, auch interessant. Ja? Aber hier ist es sozusagen der andere Fall. Hier ist es ein Mensch, ein Geist in einem Körper. Und die sind so synchronisiert, dass wenn die sprechen, in dem Interview, in dieser Doku werden die auch interviewt, wenn die sprechen, dann sind die wie synchron. Die denken das Gleiche, die fühlen das Gleiche. Das sagen die auch selbst. Also die eine weiß jedes Mal, was die andere denkt. Die sind wie eins. Das ist eine Einheit da. Und das geht so weit, wenn die dann ein bisschen aufgeregter sind bei irgendeinem Thema, was sie emotional kickt, da entsteht dann schon so ein, es ist fast schon gruselig, das zu hören. Da reden die fast wie im Echo. Also die eine sagt was und die andere sagt genau das Gleiche, in der gleichen Stimme, in der gleichen Tonlage, in der gleichen Melodie, nur halt mit so einem kleinen Delay von vielleicht nur eine halbe Sekunde später oder sowas. Ja. Also es klingt richtig unheimlich. Ich könnte euch das eigentlich demonstrieren, dieses Material ist draußen. Leider aufgrund der ja, etwas wackeligen rechtlichen Lage rund um YouTube mit Copyright kann ich euch das jetzt hier nicht zeigen. Weil das ist aus einem anderen YouTube-Video und dann müsste man da diese paar Sekunden nur rausschneiden, aber das wäre dann eventuell schon wieder Copyright-Verletzung. Weil wir es nicht genau wissen, kann ich es euch leider nicht präsentieren. Was wirklich tragisch ist, weil es dann letztens auch die Qualität von unserer Sendung nimmt. Ich meine, man müsste das jetzt sehen und hören. Aber ich kann es euch nur empfehlen, ihr könnt es rausfinden, die Joplin Sisters, und wenn ihr das recherchiert, findet ihr früher oder später auch wahrscheinlich dieses Bildmaterial. Es ist unheimlich. Da gibt es auch mehrere Fälle, bei denen es so am Auffällsten, wie die wirklich synchron miteinander reden miteinander. Das ist, da kommt das Gleiche raus, der gleiche Satzbau und so weiter und die gleiche Melodie. Und also spätestens bei dem Fall von den Joplin Sisters, das kannst du mir doch nicht mehr jetzt nur mit Genetik erklären, oder? Dass sie das Gleiche dann sagen. Das würde ja bedeuten, dass es genetisch und vorherbestimmt ist, was ich in 10 Minuten sage. Aber das ist es ganz sicher nicht. Also doch nicht über so einen langen Zeitraum. So, ich meine, das entspricht der, oder widerspricht doch jeglicher Vernunft und Lebenserfahrung. Nein, das kannst du mit Genetik nicht mehr erklären. Sonst ist doch völlig offensichtlich, dass die synchronisiert sind. Diese beiden Seelen werden zu einer. Wie auch immer das genau läuft, ich weiß es auch nicht. Aber das ist, was wir dort erkennen. Und das Entscheidende ist nur, was ich immer wieder hinweise, bei all diesen Fällen, was wir erkennen, hey, da gibt es ein Band zwischen den beiden. Und dieses Band ist nicht nur körperlich, nicht nur genetisch, sondern das ist ein psychisches Band. Das ist das Entscheidende. Wie genau das ist, kann ich auch nicht erklären. Das ist ein Mysterium Leben. So. Aber zu sagen, der Mensch ist nur das Ergebnis von Genetik, das greift in, das erklärt aber nicht dieses Phänomen, ja, von diesen beiden Leuten. So. Jetzt sagen aber auch da die Wissenschaftler, die Wissenschaft sagt auch da, die sind genetisch miteinander konfiguriert und das andere ist Zufall. Und alles andere ist dann, dass sie dann so Psychosen entwickeln, ja, das kann ja auch andere Erklärungen haben. Bei denen ist es wirklich so. Diese beiden, die können nichts miteinander machen, ohne einander machen. Das ist, selbst wenn die ihren Haushalt, wenn die staubsaugen, dann muss immer, beide müssen da die Hand am Staubsauger haben. Wenn die Tee trinken, müssen beide die Hand an der Teekanne halten so, und einschütten. Die sind komplett unfrei. Das ist eine Tragödie, wenn du diese Frauen siehst, sind auch nicht glücklich. Also das ist für die auch ein Fluch und so. Aber was es halt zeigt, ist, wie extrem stark dieses Band ist. Nicht wahr? Und das kannst du doch genetisch nicht erklären. Jetzt sagt aber die Wissenschaft, sagt aber, es ist dieses ganze Zwillingsband ist unwissenschaftlich, weil wir können es ja nicht reproduzieren. Reproduzieren würde heißen, wenn es so ein Zwillingsband gibt, dann müsste es ja bei allen Zwillingen so sein. Aber das ist offensichtlich auch wieder nicht der Fall. Denn da gibt es auch große Beispiele. Super interessant ist die Story von Lori und Dori Chappell. Das sind zwei Schwestern, Amerikanerinnen, die sind siamesische Zwillinge. Das sind ganz, ganz seltene Fälle. Also die wirklich körperlich auch aneinander gewachsen sind. Bei denen ist es am Kopf. Das heißt, die teilen miteinander Knochen, Blut und Gewebe. Und bei diesen siamesischen Zwillingen, da ist ja auch so, dass die eigentlich, hat man früher mal gesagt, die haben auch kaum eine Überlebenschance. Das ist super schwierig, so aufgrund von vielen Problemen. Aber die beiden, die sind heute immer noch am Start. Die sind jetzt, die müssten jetzt schon über 60 sein oder sowas. Die Chappell-Twins. Und was bei denen der Fall ist, die sind aber komplett eigene Individuen. Bei denen ist diese Bindung nicht so stark ausgeprägt, sondern obwohl die sogar siamesisch zusammengewachsen sind, sind es komplett unterschiedliche Individuen. Die haben ganz unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Hobbys, die lesen unterschiedliche Bücher. Es geht sogar so weit, dass die eine von den beiden, Dori, hat dann irgendwann im Laufe ihres Lebens dann ihre sexuelle Identität gewechselt und ist zu George geworden. Die hat sich dann mehr als Mann gefühlt. Also das sind völlig unterschiedliche Leute. Da ist es nicht so, dass die eine weiß, was die andere fühlt. Das sagen die auch. Hey, ich weiß nicht, was die andere denkt. Ich weiß nicht, was die andere fühlt. Und das, obwohl die ja so eng zusammen sind, von Natur wirklich zusammen gebacken wurden. Aber da sind definitiv zwei Individuen. Das heißt, da sagt die Wissenschaft, naja, eure Zwillingsforschung, das gibt eben dieses diese Verbindung nicht, weil bei denen ist es offensichtlich nicht so. Das sind absolute Individuen. Ja? Hochspannend natürlich auch dieser Fall. Ja? Man hat dann auch, jetzt nur so als Exkurs, so, man hat dann auch diese beiden dann halt auch immer gefragt, hey, boah, aber wie schafft ihr das denn dann? Ja? Also, dass ihr miteinander klarkommt, dass dann kein Stress entsteht. Und die beiden, die kommen wirklich gut miteinander klar. Das ist so, die sind jetzt über 60 schon. Ja? Das ist großartig. Und die haben gesagt, die haben beide gesagt, es ist die Kunst des Kompromisses. Und das sollten eigentlich alle Menschen machen. Und das stimmt schon, da können wir lernen davon. Weil die wissen von klein auf, wir sind dieses besondere Schicksal, wir sind aneinander geschweißt und wir können hier nur überleben, wenn wir zusammenarbeiten. Und wenn man sich wirklich dieses Leben und Leben lassen, das ist, was die bis zur Perfektion getrieben haben. Die eine mag gerne so Country-Musik und ist dann Sängerin und die andere muss halt das halt einfach aushalten, wenn die jetzt eine Stunde singt. Aber dafür kriegt danach die andere auch wieder eine Stunde, wo die sich mit ihrem Thema beschäftigt, was ganz anderes ist. Faszinierend. Also auch da kann man sich ja echt eine Scheibe abschneiden. Ich meine, guck mal, die zwei Leute, das könnten wir auch viel mehr. Weißt du, dieses Leben und Leben lassen, dem anderen den Raum geben, das ist genau das. Dem anderen auch den Raum geben, selbst wenn du es nicht magst, lass ihn doch einfach mal sich da entfalten. Und dann kannst du dich auch entfalten. Und vielleicht kann man sich dann auch sogar irgendwann sehen, ey, eigentlich ganz cool, was du machst. Und vielleicht kann man sich dann so austauschen. Die Kunst des Kompromisses, ganz, ganz stark. Echt mega interessante Geschichte von diesen Scheppel-Zwillingen. Ne? Aber das wird eben rangeführt von der Wissenschaft, ihr seht, das ist nicht reproduzierbar, also gibt es dieses Phänomen nicht. Oder es gibt es wissenschaftlich nicht. Aber hey, ich meine, wie schneidest du dich selbst, wenn du dann diese anderen Phänomene, die alle super dokumentiert sind, nicht akzeptierst und nicht erkennst? Ich erzähle euch jetzt mal den vielleicht spannendsten Fall überhaupt in dieser ganzen Zwillingsforschung. Weil es einfach so ein wirklich außergewöhnlicher Fall ist. Ja. Es geht um zwei Männer, die heißen, der eine heißt, wie hieß er nochmal? Juffi mit Nachnamen. Vornamen habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Und der andere hieß Oskar Stohr. Allein schon, dass die Namen unterschiedlich sind, zeigt schon diese fantastische Lebensgeschichte von den beiden. Die sind geboren worden in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. Und die sind geboren worden irgendwo in der Karibik. Deren Vater ist Jude. Die Mutter ist Deutsche und die hatten dort halt eine Beziehung miteinander, bekommen Zwillinge. Dann ist diese Beziehung auseinandergegangen und die Mutter ist mit dem einen Jungen nach Deutschland gegangen, in den 30er Jahren. Und der Vater ist mit dem anderen Jungen, glaube ich, dort in Trinidad oder wo es war, geblieben und dann später in die USA. Das heißt, der eine Junge wächst auf in einem jüdischen Umfeld, wächst auf mit der jüdischen Identität, sein Vater und so, das ist so halt... Was der halt lernt, was halt ist. Jetzt gar nicht so sehr religiös, aber halt trotzdem, das ist halt die Kultur, da bist du reingeboren. Der andere Junge, der wächst auf in Hitler-Deutschland. Und der wächst auf, die Mutter hat dann wieder geheiratet, der weiß nichts von seinem jüdischen Vater. Er hat keine Ahnung davon. Und der wächst auf eben in dieser Konditionierung Deutschland 30er Jahre. Der ist in der Hitler-Jugend, der ist letzten Endes ein NS-Sympathisant. Weil es einfach, das ist, wo er aufgewachsen ist. Das heißt, du hast Zwillinge und die sind in diesen beiden Kulturen aufgewachsen. Und du kannst eigentlich wahrscheinlich im 20. Jahrhundert einen stärkeren Gegensatz kannst du nicht finden als diese beiden. Ne? Jetzt hat das, die wussten erstmal nicht voneinander, die Eltern wussten schon. Irgendwann sagt dann der Vater zu dem jüdischen Jungen, sagt übrigens, du hast einen Bruder. Und als der Zweite Weltkrieg vorbei war, hat sich der jüdische Junge hat sich auf den Weg gemacht nach Deutschland, um den anderen zu finden und um den 1946 um den zu begegnen. Und ja, das hat auch funktioniert. Die sind sich begegnet, aber dieses Treffen war eine Katastrophe. Also es war einfach schlimm. Die sind null miteinander klargekommen. Die haben halt festgestellt, hey, wir sind Feinde, Todfeinde. Das ist wirklich ganz, ganz schwierig. Ja. Und die sind dann wieder auseinandergegangen. Er ist wieder zurück nach Amerika. Und dann hat es 25 Jahre, haben die keinen Kontakt gehabt, nichts miteinander. Außer dieses Bewusstsein, dass der andere da irgendwo ist. Und dann hat der Ende der 70er, der in Amerika gelebt hat, hat von einem Programm erfahren, was so eine große Universität gemacht hat. Zwillingsforschung. Und die haben halt Leute gesucht, die als Kinder getrennt wurden. Und hat er halt gefragt, ob er da auch teilnehmen könnte und haben die gleich erkannt, super interessant. Und die haben dann 25 Jahre später, also das war dann in den 70er Jahren dementsprechend, Ende der 70er, haben die dann ein weiteres Wiedertreffen arrangiert. Wo der Mann aus Deutschland, mittlerweile waren die auch schon gereifte Männer, so um die 40, 50 oder so, Und der eine kommt aus Deutschland und die treffen sich in den USA an einem Flughafen. Und diese Begegnung, und wie gesagt, diese Dinge sind alle dokumentiert, das sind alles Teil von so diesen Forschungsprojekten und von Teil der Universität. So. Man hat das alles genau beobachtet. So. Die sind sich begegnet am Flughafen und es war einfach krass. Die haben sich vorher nicht abgesprochen. Das hat die Universität das arrangiert, dass die sich da treffen. Die hatten, pass auf, die hatten die gleichen Klamotten an. Die hatten das gleiche Hemd an, die gleiche Hose, so als Hemd so ein hellblaues Marinehemd, eine Khaki-Hose. Die hatten die gleiche Brille, die gleiche Form der Brille. Die hatten den gleichen Schnauzbart, die gleiche Frisur. Das ging bis hin zu so Details, dass die so ein Spleen hatten. Die haben an ihrem Armgelenk so ein Gummi gehabt. Weil man kann immer mal ein Gummi brauchen, also für was auch immer. Ich meine, das ist so ein kleiner Spleenhalter. Und selbst der war bei den beiden gleich. Die treffen sich dort auf diesem Flughafen in Minneapolis und also ich meine, das ist verrückt. Und jetzt, ich meine, wie willst du das, diese Übereinstimmung, wie willst du die mit Zufall abtun? Wie willst du die mit Zufall abtun? Wie willst du die mit Genetik abtun? Hey, ich meine, ich gehe soweit mit, zumindest argumentativ. Ich glaube es zwar nicht, aber ich kann das Argument verstehen, wenn du sagst, naja, solche Sachen wie, welche Farben du bevorzugst als Mensch, was dir besser schmeckt und so. Da mag überall Genetik reinspielen. Bin ich dabei. Aber Genetik kann nicht erklären, was du als 50-Jähriger, dass du gerne einen Gummi ums Band hast und dass du auch ausgerechnet heute dir so eine beige Hose anziehst. Der läuft ja nicht jeden Tag mit der beigen Hose rum. Versteht ihr? Und was es doch viel mehr hier geht, auf was es doch hinweist, ist, dass auch da zwischen diesen beiden Menschen eine Synchronisation stattgefunden hat. Versteht ihr? Auf einer feinstofflichen Ebene ist eine Synchronisation da. Also ich meine, anders kann man das doch nicht erklären. Und du kannst auch nicht sagen, dass es Zufall ist. Also wenn es wirklich bis aufs Detail ist. Und das ist auch in ihrem Verhalten und so weiter. All diese Dinge. Das Einzige, was die eben getrennt hat, ist dann diese ganze Weltsicht und das Ideologische. Und die haben dann auch echt ganz diszipliniert gesagt, wir sprechen nicht über Politik und wir sprechen nicht über Religion. Das konnten die auch ihr Leben lang nicht mehr auflösen. Die haben dann nach dieser Begegnung dann schon mehr Kontakt gehabt, sich öfter mal getroffen, vielleicht auch mal zusammen mal in Urlaub gefahren, mal 10 Tage und so. Und wirklich in so vielen Dingen sind die absolut synchron. Aber diese anerzogenen Weltbilder, die konnten sie nicht vereinbaren. Ne? Und tatsächlich ist es auch, haben die es nie geschafft, dann wirklich Frieden zu schließen. Allein das finde ich doch auch super interessant, oder? Ich meine, das zeigt, was unser Ende sagt es so oft, diese Der Fall zeigt es doch so deutlich. Der eine glaubt oder wächst halt auf in diesem ganzen jüdischen Weltbild. Der andere wächst auf in diesem Nazi-Weltbild. Aber diese Dinge sind austauschbar. Die sind nicht wirklich wichtig. Auf einer tieferen Ebene, dort findet Wirklichkeit statt, auf dieser Seelenebene. Da passieren wirklich Dinge. Das ist eine viel bedeutendere Ebene. Das ist, was es zeigt. Da gibt es Verbindungen. So. Diese Oberfläche, welche Ideologie das ist völlig austauschbar. Und das ist genau, was ich sage. Heutzutage dieser ganze dieses ideologische Hin und Her, links, rechts und so. Für mich ist das alles, das ist an der Oberfläche. Ich will das gar nicht so genau analysieren, weil das ist letztens austauschbar. Das ist uninteressant. Die wahren Dinge, die wahren Bindungen von Menschen, die wahre Natur, was wirklich dein Innerstes ausmacht, das spielt auf einer ganz anderen Ebene ab. Das ist austauschbar. Der eine ist ein Nazi-Junge, der andere ist ein Jude, aber sie sind eigentlich Brüder. Und da ist eine Ebene und die funktioniert die ganze Zeit, selbst wenn die sich das nicht bewusst machen, in ihrem Bewusstsein, Tagesbewusstsein, da hoppen die oben rum und da denkst du halt, ja, ich bin halt hier, was weiß ich, in dieser NS-Ideologie gehangen. Aber tief in dir drin ist doch was ganz anderes. Da synchronisiert sich das mit seinem Bruder. Dort, das ist eine ganz andere Wirklichkeit. Das ist die Wirklichkeit von dem, was ich Seele nenne. Und das ist die Wirklichkeit, die ist für jeden Menschen erreichbar. Dieses Zwillingsthema, das zeigt nur, das dient uns nur, das zu sehen. Hey, guck mal, wenn du das nicht erkennen kannst, dass die Leute auf irgendeine feinstoffliche Art miteinander tunen, dann weiß ich nicht, wie du das beschreiben sollst. Bei denen wird das nur sichtbar. Das ist aber bei jedem von uns so. Wir alle haben diese tiefere Ebene, wo eine ganz andere Wirklichkeit ist. Und ich benutze ganz bewusst den Begriff Wirklichkeit, weil das ist was wirkt. Das ist nicht irgendwie so ein ESO, weißt du, irgendwie was da so oben schwammig ist. Nein, ich rede von Wirklichkeit. Also das, was dich zu dem macht, was du bist, wie du redest, wie ich rede, meine ganze Körpersprache, all das, also das, was ich wirklich bin, meine Vorzüge und so und meine Schwächen, diese Wirklichkeit, die hat zu tun mit Seele. Das ist die Ebene, auf der sich das abspielt. Diese Oberflächen, sagen sie, völlig austauschbar. Und im Grunde genommen spielen die keine Rolle, sind unwichtig. Gleichzeitig wirkt es aber so sehr auch auf unser Leben ein, dass die sich da streiten wir uns um solche Dinge. Und solche Dinge können wir dann Kriege führen und da kann es zu Tragödien kommen. Aber im Grunde genommen ist es, die Wirklichkeit ist eine ganz andere. Und auf diese Ebene, da gilt es hinzukommen, als Mensch, jeder von uns, das gilt es mal wahrzunehmen, diese Realitätsebene. Ja, das ist wirklich ein erstaunlicher Fall. Und ich, wie gesagt, ich kann mir einfach nicht nachvollziehen, wie du als Wissenschaftler ernsthaft einen Fall wie diesen, von diesen beiden, wie du da nur Genetik als Erklärung anführst. Ich habe das allerdings auch jahrelang geglaubt. Ich hatte euch letztens, hatte ich ja mal eine Sendung gemacht über Heumer von Ditfurth und das Buch So lasst uns denn ein Apfelbäumchen pflanzen. Und eins der besten Argumente, ich habe es mein Leben lang gemerkt, was in dem Buch drin war, das sind genau diese Fälle, die ich jetzt auch beschreibe. Also der letzte Fall von dem Juden in Deutschland, der ist bekannt. Und das hat der Heumer von Ditfurth auch angeführt. Und der hat es aber angeführt als Beweis, dass wir Menschen gar keinen freien Willen haben. Dass es keinen freien Willen gibt, sondern dass wir nur das Ergebnis von Genetik und dass es sogar so sehr in deinen Alltag reinreicht, dass du nach 50 Jahren halt das und das Hemd anhast, den Gummi daran machst. Und dass wir da ist dann kein Raum mehr, und zwar gar kein Raum mehr, für freien Willen. Und dementsprechend auch für Verantwortung, für dein Handeln auch. Und dementsprechend überhaupt für die Möglichkeit, unser Leben als einzelner Mensch, genauso wie als Menschheit, den Fortschritt, das Leben auf der Erde, um das zu gestalten. Da ist keine Freiheit drin. Sondern das ist einfach ein Programm, was sich aushebt. So wird das sozusagen von den Genetikern, wird das als Argument herangezogen. Dieser Fall. Das ist so witzig, weil ich habe das auch Jahrzehnte habe so im Kopf gehabt. Und es war immer schon, in jungen Jahren war das schon so, dass ich diese Daten ja nicht angezweifelt habe. Okay, gleichzeitig haben sie nicht so wirklich in mein Weltbild gepasst. Weil ich habe schon in jungen Jahren auch schon Richtung Freiheit und Individuum und so weiter. Und hab diese Daten immer zur Kenntnis gehabt. Und okay, aber so ist es halt als Freigeist. Weißt du, es gibt halt auch was nicht passt. Habe es immer wieder mal angeschaut. Na, Schulterzeichen, das ist ja schon komisch auch mit diesen Zwillingsforschungen, vielleicht sind wir echt nur das Produkt von Genetik. Also habe ich es lange gesehen. Aber wenn ich habe dann eben nicht so oft drüber nachgedacht. So. Aber wenn ich dann heute das anschaue, mit all dem, wo ich halt heute stehe, wie ich mich entwickelt habe, ich schaue mir dieselben Daten an, ich schaue diese Fälle an, sage ich, aber das ist doch genau der Beweis fürs Gegenteil. Das ist doch der Beweis dafür, dass es auf einer feinstofflichen, wie gesagt, ich benutze mal mehrere Worte, weil ihr könnt es euch aussuchen. Es ist letztens das Unaussprechliche. Feinstofflich, mental, seelisch. Dass es etwas nicht Greifbares, nicht Materielles gibt, was die Menschen miteinander verbindet. Das ist doch der eindeutige Beweis dafür. Du kannst doch nicht sagen, dass es Genetik und Zufall ist, was die steuert. Sondern es ist doch, diese Fälle zeigen doch, ey, Leute synchronisieren sich. Und das ist eine absolut entscheidende Erkenntnis so. Finde ich total spannend. Also dass eben die gleichen Daten, Zwillingsforschung, hochinteressant. Und wahrscheinlich wird sich das auch in den Kommentaren äußern. So, okay, werden bestimmt auch Leute die andere Seite eher repräsentieren. Und da entsteht eine Diskussion. Wir reden von den gleichen Daten und wir interpretieren die komplett anders. Beide sagen, hier, guck mal, das ist Beweis für das, was ich sage. Das allein, das macht dieses Thema so interessant. Deswegen, hey, ich habe noch ein paar Beispiele und bildet euch auch mal euer eigenes Urteil. Schaut doch mal selbst. Aber ganz ehrlich, aus meiner Sicht sieht es so aus, dass es so eine feinstoffliche Verbindung gibt zwischen Menschen. Da bin ich mir sicher, die meisten Menschen auf der Welt sagen, ja, das ist so, das habe ich schon oft genug erlebt. Aber die Wissenschaft sagt, naja, immer wenn du glaubst, es zu erleben, dann ist es wiederum nur, du projizierst was. Weißt du, du suchst Muster und wenn du dann irgendwas findest, sagst du, ah ja, hier, guck mal, ich habe eine Verbindung zu meinem Kind, zu meinem Liebsten, zu meinem besten Freund, was auch immer so, ja. Aber so wird das halt interpretiert. Aber aus meiner Sicht geht es echt darum zu zeigen, ey, es gibt eine Verbindung. Die meisten Leute würden es sagen, das ist Teil ihrer Lebensrealität. Das ist auch interessant, wie wir aber von uns dann unsere völlig normalen Wahrheiten, die wir aus unserem Leben ziehen, wie wir uns das wegnehmen lassen. Es wird dann uminterpretiert. Nee, das bildest du denn ein, das ist ein Zufall. Kann man den Schultern zucken. Aber so, ich habe jetzt noch Fälle hier, die das auch noch mehr zeigen oder auch, was heißt noch mehr, oder eben auch deutlich machen, dass es da so ein Band gibt. Und jetzt habe ich vor allem einen Fall, möchte ich euch erzählen. Und das ist auch eine Tragödie, wirklich eine tragische Geschichte. Eine echte Geschichte, was echte Menschen erleben und das tut so weh. Der Fall ist wirklich, boah, schmerzhaft so. Ihr werdet den finden, wenn ihr recherchiert, unter dem Stichwort Swedish Sisters. Leider weiß ich nicht alles zum Fall. Es gibt eine Doku, eine gute Doku aus England. Denn die Geschichte hat sich auch in England abgespielt. Und ich erzähle euch, was die Doku erzählt. Aber leider wissen wir nicht, oder ich weiß es nicht, wie die ganze Vorgeschichte ist. Was bei denen als Kinder war oder so. Aber kommen wir zu der Geschichte. Es geht um zwei schwedische Schwestern, Zwillinge. Und ganz normal bei denen. Nichts Auffälliges, dass die da irgendwie extrem zusammengebacken werden. Sondern nee, die eine wohnt dann irgendwann, ihr Leben hat sie nach USA geführt. Und die andere lebt in Irland. Die in Irland lebt, hat dort auch einen Freund. Die ist nie aufgefallen in ihrem Leben, war nie in psychischer Behandlung, psychiatrischer Behandlung, hat keine Vorstrafen, keine Drogengeschichten, lebt ein sehr zurückgezogenes Leben mit ihrem Freund auf Irland. Und ja, über die andere Frau weiß man halt leider nicht viel. Aber das, wo es so spannend wäre. Jedenfalls kommt dann, treffen die sich mal wieder. Die waren schon in Kontakt, ja. Und irgendwann kommt die aus Amerika, besucht die in Irland. Sie kommt dann an in Irland und in dem Augenblick, wo sie ankommt, synchronisieren die sich. Ich benutze wieder diesen Ausdruck. Ich weiß keinen besseren so. Und es ist aber so, die aus Amerika kommt, die hat wohl auch schon in Amerika, so viel erfährt man daraus, hat die schon massive psychische Probleme. War schon in Behandlung. Jetzt trifft die ihre Schwester in Irland. Und diese Psychose greift von der einen Schwester auf die andere über. Die Schwester, die in Irland gelebt hat, die hat vorher nie irgendwelche Probleme gehabt. Aber die synchronisieren sich. Das scheint eben diese Natur zu sein. Und das springt über. Diese Psychose, wie auch immer die genau definiert ist, weiß ich nicht, aber wir werden es dann noch sehen, die springt über auf die andere. Und plötzlich sind diese zwei Schwestern wie eine Einheit. Die sind wie eins. Und sie sind aber, hey, wow, freaked out. Nach ein paar Tagen hauen die ab aus Irland. Das heißt, auch der Mann, der davor war, spielt keine Rolle mehr, der ist jetzt raus. Weißt du? Die gehen weg aus Irland und machen sich auf den Weg Richtung London, wollen nach England, nach London. Was sie dort wollen, weiß man nicht. Aber sie fahren in so einem Reisebus, sind sie auf dem Weg Richtung Süden. Und das ist so im Norden von England, wo sich das jetzt abspielt. Und dem Fahrer von dem Bus waren die beiden Frauen schon sehr suspekt. Die haben sich so komisch verhalten, weil die halt echt in so einer Psychose stecken. Also die sind schon extrem verhaltensauffällig geworden. Die haben so ihre Gepäckstücke sie an sich geklammert und alle anderen irgendwie so misstrauisch angeschaut und miteinander getuschelt und also irgendwie so voll aufeinander. Und ganz merkwürdig. Und hat dann der Fahrer, es waren schon so Zeiten, wo schon Terrorismus langsam losging, hat er so die Sorge gehabt. Er hat dann gesagt, er möchte mal in die Taschen schauen, was da drin ist. Ah, nee, er war nicht gleich aggressiv. Er hat gesagt, nee, sorry Leute, wir fahren ohne euch weiter. Ist der Bus ohne die weitergefahren. Und die sind an so einer Raststätte gewesen. Und dann sind die von der Raststätte aus. Und es ist auch alles super dokumentiert. England ist ja hier, haben ja noch viel mehr Überwachungskameras als bei uns, auch schon in den 90ern. Und das ist englische Autobahn, privat. Da ist alles mit Kameras überwacht. Und du siehst dann so auf so Überwachungskameras, wie diese beiden Frauen, die verlassen dann diese Raststätte und gehen dann so in der Mitte von der Autobahn, so zwischen den beiden Leitplanken. Dort laufen die auf einmal entlang. Dort werden die auch gesehen von so einer Kamera. Und irgendwo so ein Security-Büro, die sehen so, was machen die zwei Frauen dort mitten auf der Autobahn? Highway Patrol, fahrt mal dahin, ja, check mal ab, was da los ist. Kommt Highway Patrol dahin? Kleiner Zufall kommt noch dazu, Zufall oder nicht. Ausgerechnet in diesem Auto von Highway Patrol war an dem Tag ein Kameramann von der BBC, der so, ihr kennt alle diese Dokus, unterwegs mit der Autobahnpolizei, bla, weißt du, so ein bisschen Action-Reality-TV. Und der war da mit drin. Und deswegen haben wir diese krassen Bilder. Ihr könnt euch das auch auf dem Internet anschauen, auf YouTube ist das auch Swedish Sisters. Aber ich sage euch, das ist wirklich herzzerreißend, weil es ist wirklich brutal, was da absteht, was da abgeht. Diese beiden Frauen, die rennen, also die Polizei kommt und möchte die beruhigen, aber was die machen, und macht das wohl, das ist wohl schon bevor die Polizei angekommen ist, das haben die auf den Überwachungskameras gesehen, sind die plötzlich über die Leitplanke gestiegen und sind nacheinander in den fahrenden Verkehr reingerannt. Also absolut destruktiv, jetzt selbstzerstörerisch. Du rennst in den fahrenden Verkehr rein von der Autobahn. Ich meine, das ist brutal. Und das haben die beide gemacht. Nicht sich geschubst, einen nach der anderen. Ne? Beide wurden auch getroffen. Und als die Polizei dann so ankommt, denken, ja, hier schon schwer verletzt und so. Aber das Interessante war, die waren dann gar nicht so schwer verletzt, sondern erstaunlich genug, sie stehen dann wieder und Polizei versucht es so zu regeln. Und während der Kameramann von der BBC da so den einen Polizisten so filmt, der jetzt gerade mit irgendeinem Zeugen redet, siehst du im Hintergrund, so 10 Meter dahinter, ist eine von den beiden Frauen, die sich plötzlich wieder losreißt und wieder voll auf die Autobahn rennt. Und sie rennt direkt vor so einem LKW. Und der LKW fährt über die, vor den Augen der anderen. Die konnten nichts machen. Die Frau ist extrem schwer verletzt. Also der LKW ist über ihre Beine gerollt und die liegt am Boden halt in einem Desaster. Gleichzeitig versuchen die andere Frau zu beruhigen, die auch sich losreißt, der Polizistin eine einschenkt, die gerade noch festhalten will und die dann auch wieder in den Verkehr rennt und auch wieder bang getroffen wird von einem Auto. Ey, es ist so krass, das Auto, wenn du danach anschaust, die Frontscheibe kaputt und ihrem Dach auch eingedrückt. Das ist ein richtig harter Hit. Und die Frau liegt dann auch am Boden. So hast du auf einmal zwei Schwerverletzte da liegen. So. Die Frauen sind in totalem psychischen Ausnahmezustand. Die eine Schwerverletzte, das ist, es tut mir so weh zu sagen, man muss ja auch irgendwie dann doch in solchen Storys auch noch den Humor finden. Das ist fast wie bei diesem einen Monty Python-Film, wo dieser eine Ritter so schon so zerhackt ist und dann irgendwie nur die Gliedmaßen aber immer noch kämpfen wollen. Die Frau liegt da schwer verletzt am Boden, aber jeder, der dorthin kommt, die versucht zu beruhigen, die spuckt die an und möchte mit denen kämpfen, obwohl die da wirklich, das ist tragisch. Ja. Die andere Frau ist bewusstlos von diesem Hit, aber irgendwann wacht sie auf. Und ist so verwirrt und die versuchen die alle zu beruhigen. Und es ist an sich schon krass, welche Kräfte die hat. Und sie reißt sich dann wieder los und rennt wieder auf die Autobahn rauf. Also es ist so krass. Es ist also mehrmals passiert. Na, dann hat man sie aber dann doch irgendwie dann festhalten können. So, wie geht's weiter? Also die eine Schwerverletzte, deren Beine kaputt sind, das ist übrigens die aus Amerika kam. Die wird in ein Krankenhaus gebracht und von der hören wir jetzt in der Geschichte nichts mehr. Mit der anderen Frau geht's weiter. Die ist offensichtlich gar nicht so schwer verletzt. Also man bringt sie in ein Krankenhaus und das ist eigentlich schon erstaunlich, dass die nicht so schwer verletzt ist. Es war auch so, es sind alles Aufnahmen da, die hat dann solche Kräfte entwickelt, dass Menschen, wenn die in so einer Psychosen sind, entwickeln die auch ungemeine Kräfte. So. Da waren dann sechs erwachsene Leute, die versuchen mussten, diese eine Frau festzuhalten, so, weil die so gekämpft hat und so gegen alles. Ja, so, und ey, alle sind irgendwie gegen sie. Ja. Man hat sie dann ins Krankenhaus gebracht. Das Krankenhaus hat festgestellt, naja, keine so großen Verletzungen. 4 Stunden danach, hat das Krankenhaus die schon gesagt, wir entlassen die. Was eigentlich auch Wahnsinn ist, wenn du das überlegst, was da passiert ist. Aber sie wurde nicht auf die Straße geschickt, sondern es war ein Verstoß gegen Verkehrsordnung. Und dafür musste sie eine Nacht ins Gefängnis. Dieser ist aus dem Krankenhaus direkt ins Gefängnis gekommen, dort irgendwo in Nordengland. Und auch das ist alles dokumentiert. Und die war da wieder wie ganz normal. Spricht ganz normal, flirtet sogar ein bisschen mit den Männern, die da im Gefängnis arbeiten und ist eine Nacht in diesem Knast. Am nächsten Morgen hat sie sozusagen diese Schuld abgesessen erstmal und wird dann freigelassen und ist dann wieder auf der Straße. Am Tag vorher war dieser Autobahn-Inzident, das muss ich mir vorstellen. So. Und die ist dann wieder auf der Straße. Und sobald sie wieder raus ist, fällt sie wieder in diese Paranoia-Muster rein. Und die Geschichte wird noch schlimmer. So. Es ist dann ein Local, also jemand, der dort vor Ort lebt, scheinbar ein ganz lieber Mann, älterer Herr mit seinem Hund, der sieht halt diese Frau dort wieder auf der Straße ist und wie die nicht ganz bei sich scheint. Und er geht halt hin und will da helfen und sagt, was ist los? Kann ich dir helfen? Und ja, und die erzählt ein bisschen. Und der sagt, komm erst mal mit und so, und Tasse Tee trinken. Und der nimmt die mit zu sich nach Hause. Und gibt er sozusagen Obhut, weil es ein hilfsbedürftiger Mensch ist und der nimmt die auf. Die übernachtet dort auch und da ist aber nichts, dass der die da irgendwie missbraucht oder sowas oder da seine Position ausnutzt. Und dann der übernachtet dort und am nächsten Tag gibt er der Frühstück und alles. Und dann telefoniert er so weil er überlegt, was macht man jetzt mit der Frau? Die muss jetzt in irgendeine Betreuung kommen. Und er telefoniert mit einem Bekannten, der in einem Krankenhaus arbeitet. Und währenddessen rastet auf einmal diese Frau aus und schnappt sich da so ein großes Brotmesser und sticht den Mann nieder und tötet den Mann. On spot, ja. Also hat den niedergemacht. Haut dann ab aus dem Haus, also sie ist wieder voll in diese Psychose drin, hat so einen großen Hammer dabei, einen Hammer, schlägt sich mit dem Hammer so selbst auf den Kopf, dass er schon blutet so. Läuft so rum über die Straßen. Das sieht dann wieder jemand, mein Kerzchen ausgegangen hier. Und das sieht dann wieder jemand und so wird sie dann schlussendlich dann wieder von der Polizei gejagt. Es geht dann so weit, dass sie dann wieder, weil sie rennt von der Polizei weg und kommt dann wieder auf so eine Autobahnbrücke. Diesmal eine Brücke, die über die Autobahn führt und springt dann auch noch runter. Wieder vor dem Verkehr. Das ist irre. Und wieder hat sie sich nur ganz leicht verletzt. Das ist irgendwas nichts Schweres jedenfalls. Und da endet dann aber diese Geschichte. Danach haben sie dann eingefangen. Ne? Ja, eine krasse Geschichte. Es geht mir so nah. Und ich habe dem jetzt so viel Zeit gewidmet, weil das so gut dokumentiert ist. Und ihr könnt es auch anschauen, aber wirklich nur, wenn ihr gute Nerven habt. Weil es ist eine Tragödie, eine menschliche Tragödie so. Aber was doch das Krasse ist, auch an diesem Fall ist, die sind in Verbindung miteinander. Da ist eine Frau, die ist total gesund, die hat noch nie irgendwas gehabt. Und da kommt diese Schwester in ihr Leben und das springt von einer auf die andere über. Das ist die entscheidende Erkenntnis. Mentale Dinge stehen in Wechselwirkung zueinander. Und das ist auch der Grund, warum es so wichtig ist, aus meiner Sicht, sich selbst zu finden, Selbsterkenntnis zu haben. Auch das, was man vielleicht geistige oder spirituelle Hygiene hat, das ist wichtig, diese Dinge zu erhalten. Denn wir sind tatsächlich alle miteinander verbunden. Ich sagte schon immer. Aber da kann man sagen, naja, das ist doch eh so Hippie-Shit oder irgendwie Indien-Kram. Aber hey, ich meine, okay, so, das kannst du sagen. Ich habe auch nichts dagegen. Aber ey, guck dir diese Fälle an. Und dann erzähl du mir, dass die nicht miteinander Verbindung sind. In dem Fall natürlich doch diese destruktiven, negativen Energien, diese Paranoia, wie auch immer so. Aber das jetzt mal ganz neutral beachtet, ist einfach, die sind psychisch verbunden miteinander. Die verschmelzen miteinander. Und das ist jetzt in dem Fall, also fällt es so auf, weil das diese Psychose ist. Aber genauso ist es auch in positiven Dingen. Wir stehen miteinander in Verbindung, wir Menschen. Verstehst du? Das steckt an. Der Irrsinn kann anstecken. Und wir haben auch schon so Phänomene betrachtet, wie Hexenverfolgung und so. Wo man sich auch fragt, wie kann das nur sein? Aber es ist, weil da etwas ansteckt. Versteht ihr? Da springt ein Funke über. Das kann aber eben genauso gut auch in die positive Richtung gehen. Und deswegen ist es so wichtig, auch was jeder Einzelne von uns, in welchem Zustand du bist. Schau, ich rede zu euch und tausend von Leute klicken es an und das freut und ehrt mich. Aber auch wenn ich es nicht machen würde, würde ich trotzdem also meine geistige Schwingung, was auch immer, weißt du, die würde ich raussenden. Und die würde irgendwo da draußen auch in diesem Kollektiv sein. Und genauso bekomme ich von diesem Kollektiv was zurück. Wir stehen in einer Wechselwirkung. Was aber jetzt diese Kunst des Lebens ist, ist rauszufinden, was ist jetzt wirklich so dein eigener Impuls und was ist was sozusagen von dieser größere Strom ist, der dich einfach mitreißt. Das so fein zu differenzieren. Und dann kannst du eben erkennen, je weiter du diesen Weg gehst, desto leichter wird es auch zu erkennen, wie diese Irrationalitäten oder sowas wie Psychosen so an einem greifen. Und du kannst es dann aber auch eben fallen lassen, obwohl du trotzdem in Verbindung bist. Verstehst du? Das klingt jetzt manchmal widersprüchlich. Aber du kannst es einfach genauer erkennen. Und du bist dann stärker dass du dich nicht so mitreißen lässt von diesem Kollektivdenken. Wenn alle in eine Richtung gehen, bist du vielleicht immer noch mental selbstständig genug, eine eigene Einschätzung zu haben, selbst zu denken, zu einer anderen Sache zu kommen. Trotzdem bist du verbunden miteinander. Und das, was du hast, das schwingt auch rein in den großen Mainstream. Das ist das Entscheidende, was diese Zwillingsforschung beweist. Es gibt diese Verbindung. Und deswegen ist es so wichtig, für jeden einzelnen Menschen so auch an sich selber, bei sich selber zu schauen, diese Dinge für sich selber wahrzunehmen und dementsprechend selbst geistig zu reifen, weil das wiederum ein Beitrag ist für den Kollektivgeist. Versteht ihr? Die Dinge hängen miteinander zusammen. Und aus meiner Sicht ist die Zwillingsforschung beweist es absolut. Man könnte dann noch viel mehr nachforschen, noch viel mehr auch. Und klar, das geht nicht so einfach. Das möchte ich auch noch mal zu sagen. Weißt du, Zwillingsforschung haben wir auch schon so, zur Hitlerzeit hat man sowas auch schon betrieben. Und auch wirklich menschenverachtende Art in KZs Versuche gemacht, weißt du, so, um irgendwie halt, ja, diesen Geheimnissen auf die Spur zu kommen. Was ist die Natur des Menschen? Damals natürlich auch noch voll in diesem Genetischen drin. Und da hat man echt übelste Versuche gemacht an Menschen. Wenn jetzt da Zwillinge draußen sind, weißt du, ey, wenn ich von Zwillingsforschung rede, dann meine ich das absolut soft. Also es ist wirklich Zwillinge oder auch Drillinge, ihr seid Besonderheiten, die uns Menschen etwas lehren. Und es geht nicht darum, jetzt irgendwie ja, hier aufschneiden oder sowas, sondern es ist halt stark, was da rauskommt. Und da ist noch viel, viel mehr zu erfahren, aber es wird halt dann auch, werden auch manchmal dann heikle Details. Zum Beispiel bei diesen Chaplains ist das. Ihr erinnert euch, die beiden, die synchron auch schon reden, die alles zusammen machen, die schlafen natürlich auch miteinander im selben Bett. Da stellt sich auch die Frage, gibt es da eine sexuelle Beziehung auch? Weil auch das Sexuelle, da kann man auch ganz viel erkennen über die Natur des Menschen. Da wird ganz viel sichtbar. Das wäre auch super spannend, aber das erfahren wir halt nicht, weil klar, man hat halt die nicht gefragt und ich würde es auch nicht machen. Respekt vor den Ladies. Aber ihr seht, da sind noch viel, viel mehr interessante Felder, wo wir drüber forschen könnten. Weil das führt dann echt zur Natur des Menschen. So. Und da sollten wir hingehen. Da sollten wir noch uns öffnen. Ja? Und vor allem auch wenn das Zwillinge selbst beschreiben, so ihre Lebensgeschichten, dann das nicht einfach abtun, wie, naja, es ist halt, die suchen dann nach irgendwelchen Mustern, sondern wir können dort wirklich was lernen. Und die entscheidende Erkenntnis, die wir lernen können, ist, wir sind miteinander verbunden. Im Guten wie im Schlechten, wir sind miteinander verbunden. Mental, wir sind eins. Und das ist eine Erkenntnis, hey, das ist schon ganz alt. Früher war es den Menschen völlig klar. Aber heute, der moderne Mensch, der ist eben losgerüst, der ist abgetrennt von dem. Das ist diese innere Trennung. Ah, du bist allein, wie ein Blatt im Wind. Und wie viele Millionen Menschen, auch bei euch da draußen, ich kenne es von mir selber, wie viele leiden auch darunter, weißt du? Dieses Gefühl, du bist allein und keiner versteht dich und all diese Sachen. Und wo kommen auch manchmal diese komischen Vibrations her und all dieses. Ey, wir sind eben zusammen. Wir gehören zusammen. Wir sind in Verbindung miteinander. Du kannst dich da dem auch nicht komplett ausklammern. Also du kannst deine eigene Natur stärken. Und dadurch stärkst du auch die Hygiene des Kollektivs. Aber du kannst dich auch nie komplett lösen. Klar, du kannst in irgendeine Höhle gehen und den Rest deines Lebens als Yogi meditieren und dich von dieser Welt komplett entsagen. Und das mag einigermaßen gehen, aber am Ende bist du immer noch Teil der Menschenfamilie und bist auch immer noch da drin. Also ich sehe auch nicht den Sinn, da jetzt wirklich auszusteigen. Also für mich ist schon so, hey, ich gehöre zu den Menschen, let's do it. Aber das Entscheidende ist, wir sind wirklich verbunden miteinander. Und das ist kein Glaubenskonzept, das ist nichts ESO-mäßiges, sondern ey, guckt euch diese Fälle an, in Zwillingsforschung. Wer da zu einem anderen Urteil kommt, als dass sich da was mental, psychisch synchronisiert, weiß ich nicht, ob man dann das noch ernste Wissenschaft nennen kann. Ne? Und nur um es nochmal klarzustellen, weil die meisten Leute sagen, naja, ist doch klar, natürlich synchronisiert sich's. Es ist natürlich, ja, natürlich, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir sind synchronisiert, wir sind miteinander in Tune. Aber ey, das offizielle Weltbild, das leugnet das. Und dementsprechend werden auch die Therapien entwickelt und was weiß ich, die dann nicht komplett greifen, weil sie einfach den Menschen auch nicht richtig ansehen. Also für mich ist das eindeutig. Und spannend aber eben diese Zwillingsforschung von den Genetikern wiederum, wird das als Beweis genommen, dass ja gar nichts gibt mit freiem Willen. Das ist alles Spinnerei. Und die neueste Front jetzt heutzutage ist auch ein hochspannender Bereich. Und auch kein Bashing an die Leute, die da arbeiten. Das ist hochspannende Felder, Hirnforschung. Das ist so das Neueste. Und die kommen auch zu der Erkenntnis, hey, da gibt es bei euch gar nichts, keine Freiheit, nichts. Aber das ist, ich meine, wie kannst du, das ist, wenn du eben nur das Hirn beforscht, aber nicht die Seele. Aber das können sie wiederum nicht, weil es ist ja nicht wissenschaftlich, es ist halt nicht messbar. Wir wissen, dass es diese Bindung gibt, aber du kannst die Bindung zwischen diesen Zwillingen nicht messen mit irgendwelchen Geräten. Und dann klammert die Wissenschaft einfach aus. Aber so kommst du halt zu einem Weltbild, was die Wirklichkeit aber nicht abbildet. Das wird der Wirklichkeit nicht gerecht. Und dementsprechend auch alles, was du danach entwickelst an Therapien und so weiter, wird dem auch nicht gerecht. Und deswegen Zwillingsforschung super spannend. Ich habe euch ja schon erzählt von diesem Buch Räumer von Ditford, und der hat genau die Zwillingsforschung hat er als Argument genommen, um zu zeigen, hier siehst du, wir Menschen, wir haben keine Chance, die Dinge zu verbessern. Wir sind einfach, was wir sind, von immer angeboren, Genetik, es gibt keine Möglichkeit, da rauszusteigen. Das ist dieses, am Ende dieses Hoffnungslose. Und das ist dann, wo dann viele Leute sich wiederfinden und gerade auch junge Leute dann meinen, hey, diese Welt, das ist wie so ein Gefängnis, du bist eingesperrt und so. Und dann kommst du dann auf so ein Bild. Aber da wird es dann schwierig sein, mit so einer Welt sich dann ein glückliches, erfülltes Leben zu haben. Wie soll das gehen? Da kommt man dann immer tiefer in die Bredouille. Und im Großen und Ganzen ist das genau, wo wir heute als Menschen stehen. Wir haben echt den Kahn schon ganz schön ordentlich hier in den Dreck gefahren. So, das ist einfach nicht die richtige Richtung. Aber es gäbe auch eine andere Möglichkeit. Aber noch haben wir eben diese Leitplanken, die uns genau in eine Richtung schieben. So. Aber Zwillingsforschung, ich meine, beschäftigt euch selber damit. Schaut es an, diese Fälle, ich habe euch die Namen genannt, könnt ihr alle googeln. Schaut euch diese Fälle an und dann, wer dann wirklich glaubt, hey, das ist ja doch der Beweis für Genetik, ja okay, dann sind wir halt sind wir unterschiedlich in unserer Einschätzung. So. Ist dann auch okay. Aber für mich ist es eindeutig, was da zu sehen ist. Ja, yeah. Hey, das war's mit diesem richtig spannenden Thema. Ich hoffe, ich konnte den Punkt rüberbringen, um den es hier entscheidendermaßen geht. Und Zwillingsforschung hochspannend. Und auch, wie gesagt, nochmal alle da draußen, die Zwillinge oder auch Drillinge und so weiter sind. Da wäre es dann noch interessanter, dann mit Drillingen und Fünflingen. Nur mal so zum Antriggern. Super interessant wäre auch, jetzt wo wir sowas wie künstliche Befruchtungen haben, Und plötzlich dann durch künstliche Befruchtung dann Mehrfachgeburten, Fünflinge und so entstehen. Wie sind diese Verbindungen dort? Das wäre auch total spannend zu sehen. Auch wann entsteht diese Verbindung? Ist es tatsächlich schon im Fötusbereich, also im Fötusalter, wenn wir von wenigen Wochen sprechen? Auch dafür gibt es Fälle, die genau in diese Richtung deuten. Leute, die ihr Leben lang dieses Verlustding haben. Hier eins, das muss ich erzählen. Jetzt habe ich den Namen nicht mal, aber einer von den Menschen, die sich wirklich intensiv mit Zwillingsforschung beschäftigen, ist ein Amerikaner, der macht das schon sein Leben lang und so. Und der sagt selber, er hat auch sein ganzes Leben lang eben dieses Gefühl, dass da was ist, was nicht mehr da ist. Und dem hat dann irgendwann später, hat ihm dann seine Mutter erzählt, ja, also bevor er geboren wurde, hatten die Ärzte eigentlich Zwillinge erwartet. Aber es ist dann während der Schwangerschaft, hat sie einmal so einen blutigen Abgang gehabt. Und das ist eben einer von den, und wir reden hier wirklich, da war noch nichts zu erkennen. Also wir reden einfach von ein bisschen Blut, was weggeht, ein paar Zellen so. Der eine ist halt gegangen. Aber schon in dem Stadium, da reden wir von, der Mensch ist ein paar Wochen alt. Also da ist noch kein Mensch zu erkennen. Also wir reden wirklich von kleinen, frühe Schwangerschaft. Scheinbar ist da schon eben diese Bindung entstanden, weil der Typ dann später das zu seinem Lebenswerk gemacht hat. Zwillingsforschung, obwohl er selber gar kein Zwilling ist. Deutet auch in die Richtung. Klar, kann man auch wieder anders interpretieren, aber wenn du das Gesamtpaket anschaust, Zwillingsforschung, finde ich hochinteressantes Thema. Und weiter wird es gehen, eben Mehrfachgeburten, was entsteht bei so künstlichen Befruchtungen, welche Mechanismen sind da? Und ja, aber es ist halt nie gleich, es ist nie reproduzierbar. Es ist nicht, hey, bei allen Zwillingen ist das so. Nein, es ist eben nicht so. Es gibt solche und solche Fälle. Deswegen lehnt die Wissenschaft das komplett ab. Aber ich meine, so kannst du halt die Wirklichkeit nicht begreifen mehr, aus meiner Sicht. Okay, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Kann nur sagen, so beschäftigt euch mit dem Thema. Zwillingsforschung, absolut lohnenswert. Ein Stück weit mehr von dem begreifen, was wirklich den Menschen ausmacht, was die Natur des Menschen ist, was die Welt im Innersten zusammenhält. Das soll es gewesen sein für heute. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis nächstes Mal. Ciao.